Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Irgendwie hat man das Gefühl von der letzten Party. Also der Ruhm der Stadt erlebt jetzt einen neuen Aufschwung, aber eigentlich ist es schon vorbei.
Der Dirigent Vaclav Lux über die Barockoper, die es musikalisch und dramatisch gehörig in sich hat. Antonio Vivaldis siebenter Beitrag zur Gattung Arsilda, Regina di Ponto, steht in den nächsten 3 Stunden bei uns auf dem Programm. Volker Michael begrüßt Sie dazu. Im November 2019 haben Vaclav Lux, sein Kollegium und Kollegium Vocale 1704 und einige Solistinnen und Solisten das Werk im Prager Rudolfinum Konzertant auf die Bühne gebracht. Inszenierte Aufführungen gab es schon in den Monaten zuvor an mehreren Orten, unter anderem in Bratislava. Vaclav Lux steht also im Stoff. Er wird uns in dieser Sendung Auskunft geben über Inhalt und Bedeutung der Oper. Antonio Vivaldi war lange Zeit nur als Komponist von Instrumentalmusik bekannt, auch weil er selbst ein hervorragender Geiger war. Doch seine Liebe und Fantasie bezogen sich auch auf alle anderen Instrumente und nicht zuletzt auf die menschliche Stimme, solistisch oder chorisch. Dass er fast 100 Opern komponiert habe, soll er selbst behauptet haben. Überliefert sind nur gut 30 Musikdramen und die zum Teil auch nur mit ihrem Text, nicht mit der Musik. Das tut Rang und Wichtigkeit des venezianischen Komponisten als Opernschöpfer keinen Abbruch. Vor knapp einem Jahr haben wir Ihnen an dieser Stelle das Oratorium Judita Triumphans vorgestellt in all seiner Länge und Schönheit. Nur wenige Monate vor diesem Oratorium hat Antonio Vivaldi 1716 die Oper Arsilda Regina di Ponto komponiert. Musikalisch gesehen sind beide Werke also nah miteinander verwandt. Zum Teil klingen sie sogar ähnlich. Anders als das biblische Judith-Oratorium hat die Oper Arsilda aber keinerlei politischen Hintergrund. Hier geht es zuvorderst um menschliche Gefühle, um Liebe, Eifersucht, Betrug, Verwechslung und Verkleidung. Vaclav Lux hat uns vor einigen Tagen per Internetverbindung darüber Auskunft gegeben.
Judita Triumphans ist ein Feuerwerk von virtuosen Arien. In Arsilda findet man kaum. Also es gibt auch eine bestimmte Vokalvirtuosität natürlich dabei, wie bei jeder Barockoper, aber man findet kaum also richtig spektakuläre Arien, wo die Koloraturen ohne Ende einfach strahlen. Und man findet auch Koloraturen, gerade Mirinda ist eine sehr leichtfüßige Rolle. Aber die Hauptpersonen, wo der Tiefgang der Persönlichkeit am wichtigsten ist, so wie Arsilda und Glicea, diese zwei Frauen, da findet man kaum virtuose Arien. Und auch die Sängerin, für die Vivaldi Lisa geschrieben hat, war dadurch bekannt, dass sie keine Primadonna im Sinne Virtuosität ist, dass sie eine ausgezeichnete Schauspielerin war. Deswegen dieser psychologische Aspekt bei Lisa und der Rolle Arsilda ist viel wichtiger als die, ja, also nicht oberflächliche, sondern einfach die Virtuosität, die im Vordergrund steht, in Judita Triumphans, wo natürlich das Affirmative, das Appellative oder wie man das sagen kann, das Offensichtliche irgendwie, wo die Virtuosität einfach so wichtig ist.
Die Handlung der Oper Vivaldis ist komplex und im alten Vorderasien angesiedelt. Zu einer undefinierbar antiken Zeit treffen Prinzessinnen, Hofdamen, Könige und Berater aufeinander. Verwirrend ist das Ganze deshalb, weil mindestens 2 Personen sich verkleidet haben und eine andere Person zu sein vorgeben. Keiner kann der anderen Person also vertrauen. Hinter jeder Aussage aus Rezitativ oder Arie liegt also ein doppelter Boden verborgen. Das ist eine reizvolle Herausforderung für den Komponisten. Antonio Vivaldi hat sie mit aller verfügbaren Fantasie angenommen und gemeistert. Domenico Lalli, ein bekannter italienischer Librettist, hat den Text für die Oper geschrieben. Außer Vivaldi scheint kein weiterer Komponist diese Opernvorlage vertont zu haben. Vaclav Lux kennt Spekulationen über die Beziehungen zwischen Librettist und Komponist.
Auch mit dem Libretto gab es offensichtlich großes Problem. Wir wissen nicht, wie das genau, was sich alles abgespielt hat in Venedig vor der Premiere. Wir wissen nur, die Premiere wurde verschoben und es gibt eine Theorie, dass der Stadtzensor eingegriffen hat, dass man die Oper in der ursprünglichen Form nicht spielen durfte. Und was ganz sicher ist, Vivaldi hat das Libretto von Lalli auch stark verändert. Und wir wissen nicht, wie die Originalform von Libretto war. Die ist ja nicht erhalten. Wir haben die gedruckten Libretto von der Aufführung. Aber was ganz komisch ist, in dem Vorwort von Libretto was der Librettist ganz eindeutig geschrieben hat. Er hat das zwar nicht unterschrieben, aber also der Autor des Vorwortes präsentiert sich als der Autor des Librettos und er distanziert sich von dieser Form. Er behauptet, dass Vivaldi, dass der Maestro sein Werk einfach vernichtet hat. Also das, man kann sich vorstellen, also das ist natürlich eine hypothetische Möglichkeit, aber man kann sich gut vorstellen, dass die ursprüngliche Form noch gezielter, noch schärfer gesellschaftskritisierend war und dass die Aufführung dadurch verhindert wurde. Und weil das für Vivaldi wichtig war, dass die Oper gespielt wird, dann hatte sie die Schärfe ein bisschen entschärft halt. Das Libretto bearbeitet, einige Sachen weggelassen und dass der Librettist damit nicht einverstanden war und hat sich davon distanziert. Die Oper wurde in dieser Form aufgeführt, war ein großer Erfolg. Vielleicht auch der große Erfolg hat dann Lalli wieder zum Maestro gebracht und die haben dann später wieder bei anderen Projekten zusammengearbeitet. Also die Zusammenarbeit von Lalli und Vivaldi hat Fortsetzung gehabt, auch trotz dieser kleinen Krise. Aber wirklich, das sind alles Spekulationen, wir wissen nicht genau. Auf jeden Fall, die Besonderheiten des Librettos war ein Thema schon auch damals.
Die handelnden Personen sind Tamese und Lisea, ein Zwillingspaar, das nach dem Willen ihrer Mutter die Herrschaft im Königreich Kilikien übernehmen soll. Tamese liebt Arsilda, die Prinzessin von Pontos, und Lisea hat sich mit dem König von Lydien, Barsane, verlobt. Außer diesen vier jungen Adligen treten noch Cisardo, der Onkel der Zwillinge, Nicandro als Tamesis Freund und Mirinda als Liseas Vertraute auf.
Irgendwie auf eine Art haben die alle die Personen unsere Sympathien, weil sie sehr menschlich sind. Aber die Mirinda spielt ein naives Mädchen, die Geheimnisse der Liebe lernen will. Aber die ist auch schlau, ja? Sie kann auch gut manipulieren. Genauso wie der Cisardo, der Berater, der versucht alles auf den ersten Blick gut zu machen, aber am Ende wird er auch, verliert seine Kraft und wird auch schwach, weil er die Sache nicht im Griff hat. Und da singt er auch, ich bin nicht in der Lage, mich zu bewegen, weil ich bin so bedrückt. Ich kann jetzt dem Schicksal nicht widerstehen. Ja? Also richtige Helden, die man in einer barocken Oper erwartet, wo die Rollenverteilung oft so ein bisschen schwarz-weiß ist, die hat man hier nicht.
Václav Lux über Vivaldis Oper Arsilda Regina di Ponto. Zudem gibt es darin einen Chor, der die Stimme des Volkes ist. Spielort ist im Wesentlichen die Stadt Ama, die Hauptstadt Kilikiens. Lydien, Pontos und Kilikien waren in den Jahrhunderten um Christi Geburt tatsächlich kleine Königreiche auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Die Personen in Vivaldis Oper sind aber wohl frei erfunden. Man braucht also weder in Trabzon, noch in Izmir, noch in Tarsus nach Überbleibseln von Arsilda, Tamese, Lisea oder Barzane zu suchen. Das Instrumentarium, das Vivaldi in seinen Opern verwendet, ist in Teilen exquisit und innovativ. Václav Lux und sein Team sind hier mit der Partitur fantasievoll umgegangen. Eine Arie erhält die Begleitung eines Salterio, einer Kastenzither. Jagdhörner erklingen im Duett, denn die Jagd ist ein wichtiges Sujet in der Oper. Nicht zuletzt erhält das Fagott solistische Passagen ebenfalls in Begleitung einer Arie. Und auch Vögel machen sich bemerkbar, als handle es sich um eine Freiluftaufführung. Dirigent war Václav Lux, mit ihm konnte ich vor einigen Tagen per Internetverbindung sprechen. Er findet die Handlung dieser Vivaldi-Oper zeitlos, wie kaum eine andere.
Sehr komplizierte, sehr aktuelle, auch für heutige Zeit, wahrscheinlich damals sehr aktuelle Geschichte. Man muss sich vorstellen, die Situation in Venedig damals, die Stadt, die im 17. Jahrhundert, in Zeit von Monteverdi, so unglaublich reich und also eigentlich die Hauptstadt des Mittelmeers. Und jetzt also in der Zeit von Vivaldi ist der Ruhm von Serenissima, ja, war nicht mehr so strahlend. Und dann kam die Gefahr, die Türken haben versucht, Venedig zu bedrohen. Und die Venediger waren in der Lage, in dem Jahr 1716 die Türken zu schlagen. Und dann jetzt auf einmal hat man wieder die Hoffnung gehabt auf die bessere Zukunft von Venedig. Und in dieser Zeit hat in kürzester Zeit hat Vivaldi ganz wichtige Werke geschrieben, also die Arcilda, die im September 1716 das erste Mal aufgeführt wurde, und auch das berühmte Oratorium Iudita Triumphans, was einen Monat ungefähr später aufgeführt wurde. Ein Werk, was eigentlich als Feier von dem Sieg über Türken gedacht war. Und diese besondere Atmosphäre, diese euphorische Atmosphäre von der Stadt Venedig damals, das kann man auch in der Musik hören. Die Musik ist unglaublich farbig, unglaublich bunt. Aber auf der anderen Seite, die Zeit war auch natürlich auch auf eine Art dekadent, so wie heute. Nicht? Das ist, irgendwie hat man das Gefühl von der letzten Party. Also der Ruhm der Stadt erlebt jetzt einen neuen Aufschwung, aber eigentlich ist es schon vorbei. Und auch diese dekadente Stimmung, wo die Werte der Vergangenheit jetzt in Frage gestellt worden sind, die unsichere Zukunft, wo auch die Wahrheit nicht mehr einfach, was weiß man nicht, was die Wahrheit ist. Ich meine, das ist das Zentralthema von dem Libretto. Es wird pausenlos einfach nur gelogen. Wir haben jetzt alle Rollen, die wir begegnen in der Oper, spielen eine bestimmte Zeit in der Handlung eine andere Rolle. Diese Personenverwechslung ist ganz wichtig. Und man hört auch wirklich ganz wichtige Sätze, auch wo man dann sagt, du hast mich belogen und ich kann dir nicht mehr glauben. Oder überhaupt, was die Wahrheit ist. Ja? Und ob die Wahrheit ist das, was tausendmal wiederholt wird oder ob die Wahrheit woanders liegt. Und diese ganzen Sachen, was wir auch heute in der Zeit von Fake News und wo man sich die Frage stellt, was kann man eigentlich glauben? Sind die Mainstream-Medien glaubwürdig oder welche Medien sind eigentlich glaubwürdig? Das sind so Sachen, die auch damals die Menschen beschäftigt haben. Und das ist auch das Thema von Libretto von Domenico Lally, was unglaublich modern, unglaublich spannend ist, sehr kompliziert wie eine richtige Barockoper, aber die Fragen, die Themen, die auf dem Tisch liegen in diesem Werk sind, die sind wirklich auch für uns sehr interessant.
Václav Lux und sein Kollegium 1704 haben Antonio Vivaldis Arcilda Regina di Ponte inzwischen oft gespielt, auch szenisch, zum Beispiel in Bratislava. Die konzertante Aufführung im Prager Rudolfinum, deren Aufnahme Sie hier hören können, bot bestimmte Vorteile, nicht nur, weil die Musik dabei im Vordergrund stand.
Auch in der szenischen Form haben wir die Oper leicht gekürzt. Wir haben alle wichtigen Arien, alle wichtigen Szenen behalten. Wir haben die Geschichte, die Linie der Geschichte behalten. Also das Wichtigste, was in der Oper ist, das ist alles dabei. Da haben wir nicht manipuliert. Und in der Konzertvariante haben es noch ein bisschen mehr gekürzt. Also gerade die Szenen, die sehr langen Dialogszenen, wo man auf der Bühne die schauspielerische Kunst der Sänger ausspielen kann, das kann bei einer konzertanten Aufführung zum Nachteil werden, weil man natürlich jetzt die Aktion nicht zeigen kann und auch das Publikum kann sie in dem Fall auch nicht verfolgen, logischerweise. Und deswegen da haben die Rezitative leicht gekürzt. Auf der anderen Seite haben wir einige Arien wieder genommen, die wir ursprünglich gestrichen haben, weil ich sie musikalisch unglaublich schön und interessant fand, aber dramaturgisch vielleicht nicht so wichtig sind für die Geschichte. Das sind so die illustrativen Arien, wo auf einmal die Geschichte stehen bleibt und wird eine Szene durch eine wunderschöne Musik illustriert, aber was eigentlich die Geschichte nicht weiterbringt. Ja? Und als wir die szenische Form überlegt haben, dann haben wir versucht, dass die Geschichte ein gutes Rhythmus hat und deswegen haben wir einige Arien davon einfach herausgenommen. Ich meine, so ähnlich hat auch Vivaldi gearbeitet, deswegen, das sind jetzt keine Sünder hier, weil er hat genauso auch einige Arien ausgetauscht, eine mal rausgenommen, eine wieder rein. Also diese Flexibilität, glaube ich, ist sehr legitim.
Antonio Vivaldi hat in seiner Arcilda fast schon romantisch anmutende lyrische Naturmusik komponiert. Die steht dem Gefühl der Dekadenz, der Fake News und der Gefühlsverwirrung entgegen, die sonst aus dem Werk sprechen. Von Jasmin und Schmetterlingen singen die Personen, Vogelgesang macht sich bemerkbar, eine Gegenwelt entsteht, die die Menschen korrigiert.
Es gibt gerade die eine Arcilda-Aria, wo sie darüber singt, dass sie wie ein Schmetterling zwischen den Flammen ist. Also die Flammen werden illustriert durch Figuren, so aufsteigende Violin, Solo-Violin-Figuren, solche Dreiklänge im Papapapam, Papapapam. Und die Stimme von Arcilda als Schmetterling irgendwie fliegt zwischen diesen Flammen. Das ist unglaublich originelle Klangmalerei. Und natürlich auch, alle kennen die vier Jahreszeiten von Vivaldi, die Violinkonzerte. Und man kann hören hier diese Klangsprache von vier Jahreszeiten, diese Naturschilderungen. Und das ist alles musikalisch unglaublich schön. Also es fällt mir schwer bei Arcilda, sich von einer oder andere Aria sich zu verabschieden, weil ich sie alle musikalisch schön finde. Nur natürlich in einer Konzertform, wenn man alle Arien, auch die Alternativarien, die Vivaldi für die Oper komponiert hat, wenn man das in einem Abend spielen möchte, sind wir irgendwie bei 5 Stunden Musik und das will man natürlich bei einem Konzert nicht jetzt machen. Da könnte sich das wahrscheinlich auch nicht senden in diese Form.
Ja. Fantasievoll sind Vaclav Lux und seine Musikerinnen und Musiker mit der Instrumentation umgegangen. Nicht alles hat Antonio Vivaldi so vorgeschrieben, aber historisch authentisch ist es trotzdem, was Sie in dieser Aufnahme hören können.
Das Psalterium, das ist eigentlich, das ist nicht in der Partitur vorgeschrieben. Das haben wir jetzt genommen als Instrument der Basso Continuo-Gruppe zur Begleitung der Rezitative und einige Arien, weil die Farbe des Psalteriums, dieses Hackbrettartiges Instrument, gehört zu venezianischer Musik, wurde in Venedig oft benutzt und es gibt auch Opern von Vivaldi, wo Psalterium als Soloinstrument benutzt wird und man kann sich gut vorstellen, dass das Instrument auch in diesem Zusammenhang auch bei Arcilda oder bei den anderen Opern gespielt wurde. Und man muss auch sagen, dass eigentlich Arcilda ist die von Instrumentarium, wenn wir über Instrumentarium sprechen, ist die Oper von Vivaldi, die am färbigsten ist. Also hier ist wirklich eine bunte Palette, also die Oboen sind dabei, die Hörner, Blockflöten und das findet man kaum in anderen Opern. Man kann das wirklich gut auch vergleichen mit Judita Triumphans, aber Judita Triumphans ist ein Oratorium, was zu einem besonderen Anlass komponiert wurde und man kann auch davon ausgehen, dass ich meine, die Komponisten der Zeit waren sehr pragmatisch und hat man die Möglichkeit gehabt und vor allem auch das Geld gehabt, hat man die Instrumente auch benutzt und gerade in dieser Zeit, wo man eben diese besondere Atmosphäre in Venedig gehabt hat und wollte man etwas Repräsentatives auch zeigen, hat man bei der Aufführung von Judita Triumphans, wo man auch Chalimo hat, wo Trompeten, also wirklich alles Mögliche, was man sich da vorstellen kann, in der Zeit auch ganz besondere Instrumente wie Chalimo. Und bei Arcilda ist es ähnlich, da gibt es zwar kein Chalimo, aber es gibt Hörner zum Beispiel. Es ist diese wunderbare Szene im Tempel von Diana, diese Jagdszene, auch wieder natürlich Doppeldeutigkeit, weil Jagd bedeutet nicht nur jetzt in der Klangmalerei der Zeit, nicht nur jetzt Jagd nach Tier, sondern auch nach Frau natürlich, ne? War eine Art, jemanden zu bekommen. Ne? Und das, was natürlich auch, was man auch diese erotische Hintergrund in der Oper ist immer anwesend und gerade auch diese Diana-Szene auch. Vivaldi benutzt öfters Hörner auch als Klangmalerei, auch in anderen Opern, aber in Arcilda ist das wirklich ganz besonders, weil die Hörner werden ganz virtuos, die haben ganz wichtige Rolle in diese Jagdszene und haben richtig eine anspruchsvolle Partie und umso schwer, weil sie da fast eine Stunde im Orchestergraben sitzen, ohne einzigen Ton zu spielen und dann gleich geht es richtig zur Sache.
Im Deutschlandfunk Kultur hören Sie eine Aufnahme der Oper Arcilda, Königin von Pontus, von Antonio Vivaldi. Die wurde am 12. November 2019 in Prag aufgeführt, in einer neuen Fassung dieser Barockoper, und zwar im Rudolfinum. Vaclav Lux hat diese konzertante Aufführung geleitet und er hat uns vor ein paar Tagen per Internetverbindung berichtet, wie er sich dieser Oper genähert und die Aufführungen vorbereitet hat.
Die wichtigste Quelle ist in Torino und das ist eigentlich eine, kann man sagen, eine Sammlung von Arienrezitativen. Man sieht, dass auch Vivaldi für jede Aufführung neue Arien komponiert hat, dass er permanent an der Oper gearbeitet hat. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, es gibt eine Endfassung. Das ist so ähnlich wie bei Johannes Passion von Johann Sebastian Bach oder auch Messiah. Das sind so Werke, wo auch jede Aufführung, gerade Händels Messiah, wo jede Aufführung eine neue Form bekommen hat. Und genauso war das auch, oder noch komplizierter bei Arsilda. Und warum Arsilda so besonders ist? Also ich fand das eigentlich immer erstaunlich, wie Werke, die für bestimmte Komponisten wichtige Rolle gespielt haben, oft vergessen worden sind. Aber bei Arsilda ist eine Sache wirklich ganz besonders, weil alle Arien, die in alle möglichen Fassungen von Arsilda finden, sind Originalkompositionen. Die sind konkret für Arsilda komponiert, nicht wie bei den anderen Opern von Vivaldi oder anderen italienischen Komponisten, die einfach ältere Werke bearbeitet haben und mehrmals benutzt haben. Das war der normale Umgang mit der Materie. Dafür, also später, in den späten Werken, hat Vivaldi die Musik von Arsilda sehr oft nochmals benutzt. Das heißt, er hat selbst die Musik, also eigene Musik, sehr hoch geschätzt, die er für Arsilda komponiert hat. Und das Werk hat ganz bestimmt in seinem Schaffen eine wichtige Rolle gespielt, weil er wirklich speziell für die Oper alles original neu komponiert hat.
Das Besondere an der Oper Arsilda Regina di Ponto ist die mehrfache Verwirrung der Figuren. Keiner weiß, wer der andere wirklich ist. Es gibt staatspolitische, biografische und emotionale Gründe für die Verstellung. Es ist äußerst reizvoll für einen Komponisten, solche Rollen mit doppeltem Gefühlsleben musikalisch auszugestalten. Antonio Vivaldi hat aus dem Vollen geschöpft und für die Wahrheit, wo sie denn mal auftritt, einen besonderen Clou vorbereitet. Das meint der Dirigent Václav Lux.
Auf einer Seite kann man sagen, wie bei vielen barocken Komponisten, dass oft der Text und die Musik wie parallel auf zwei verschiedenen Schienen laufen. Kann man das so sehen aus der heutigen Perspektive? Aber ich glaube, das stimmt nicht. Oft wird eine tragische Geschichte durch fröhliche Musik erzählt und umgekehrt. Und ich finde gerade diese Spannung zwischen Kontrast, zwischen der Form und dem Inhalt, macht das unglaublich spannend. Ich glaube auch, die haben damals versucht, auch das Gleichgewicht zu finden und nicht jetzt das Tragische, jetzt muss man das einfach dramatisch alles noch betonen und irgendwie noch tragischer und tragischer und tragischer. Weil die Tragik, die kann auch das Süßliche haben. Und das haben auch die Italiener. Wenn man dann sieht, italienische Volkslieder hört, die oft auch melancholische oder tragische Texte haben, aber die Musik ist immer unglaublich kantabel. Und das macht Vivaldi auch. Aber er ist auch unglaublich raffiniert, weil, wie gesagt, es wird gelogen, die ganze Zeit pausenlos, ja, immer Rollenspiel ohne Ende. Und dann der erste Moment, wann die Lysea, eigentlich ist Lysea die Hauptperson, die Prinzessin Lysea, nicht die Arsilda, obwohl die Oper Arsilda heißt. In dem Moment, wann das erste Mal Lysea die Wahrheit spricht zu Barzane, kommt eine sehr rührende Aria, die einzige Aria, die nur mit Continuo begleitet wird. Tra cieche tenebre, also zwischen den dunklen Schatten oder in der Dunkelheit. Sie führt den Barzane in Gefängnis, wo sie versteckt ist, und sie wird ihm die Wahrheit sagen. Und diese Schritte in Dunkelheit, um die Wahrheit zu finden, die werden durch diese sehr rührende Musik, die aber sehr einfach ist. Und auch diese schlichte Continuo-Begleitung in diese Moll-Arie, das hat auch eine ganz besondere Wirkung in dem Kontext von dieser reichen Instrumentation drumherum mit Hörnern, Oboen, Flöten, und ist auf einmal kommt diese schlichte Musik, die Wahrheit demonstriert.
Wir nähern uns dem Schlussakt der Oper Arsilda Regina di Ponto von Antonio Vivaldi. Das Stück hat ein Happy End, was nicht erstaunlich ist. Doch die Musik deutet noch mehr als der Text an, dass es eigentlich kein lichtes Finale ist. Wer nicht weiß, was Wahrheit ist, wird auch das Glück nicht erkennen können. Das letzte Wort in der Oper hat der Chor, der in gewisser Weise mit einfachen Mitteln eine besondere Rolle spielt. Václav Lux erklärt das historisch und kommt zu einem überraschenden Vergleich.
Das ist auch so normal, so war das auch in Italien bis in die Zeit von Verdi und Puccini, wo wir, so wie wir das wissen, die Opernhäuser in Italien haben keine Opernchöre gehabt, wie man das in Deutschland kennt. Das waren oft auch Leute sozusagen aus der Straße sozusagen gesammelt, die einfach gekommen sind, hier zu singen. Und deswegen die Chöre sind nicht kompliziert, nicht schwer. Aber ich finde, bei Arcelda hat der Chor eine, also nicht zentrale, aber schon auch wichtige Rolle, auch gerade in dieser Diana-Szene, im Diana-Tempel, diese Jagdszene. Und ich finde auch der Schluss, ja, natürlich, wir haben einen typischen Happy End mit zwei Hochzeiten am Ende, aber als wir mit dem Regisseur David Radok darüber diskutiert haben, sind wir zu dem Vergleich gekommen, es ist ein bisschen wie Fellinis Dolce Vita, wie am Ende. Diese Schlussszene, wo die Schauspieler, diese Gesellschaft dekadent nach der Party im Haus von dem Produzenten irgendwie noch halb betrunken, sie werden rausgeschmissen aus dem Haus und dann spazieren sie zu dem Strand, wo das Mädchen so etwas schreit, so was sie, so kleines Mädchen, was sie nicht verstehen, da liegt ein totes Fisch. Sie sind irgendwie diese reichen Leute, die da am Strand irgendwie ratlos stehen und eigentlich das Leben ist schön, aber ohne Perspektive, alle sind müde und so. Und die Oper, die Arcelda, das ist ein bisschen ähnlich, weil wir haben zwar die zwei Hochzeiten, aber kurz davor sagt die Arcelda vor der Heirat, ja, also ich, ja, wir sollten doch irgendwie heiraten, aber weißt du, ich glaube dir sowieso nicht. Also die zwei heiraten, die finden statt aus Pflicht, die Menschen, die lieben sich nicht, ja. Und auch unmittelbar vor dem Schlusschor kommt ein Ruf von allen Beteiligten. Es lebe das ewige Glück irgendwie für die Paar. Aber das ist irgendwie nicht glücklich. Das ist alles, das ist in Moll, in ziemlich tiefer Lage. Es ist ein bisschen gerade, finde ich, den guten Vergleich. Die betrunkene Gesellschaft, die am Strand, am Ende der Welt steht irgendwie und sich nicht versteht. Und dann kommt der Schlusschor, was auch nicht irgendwie, das ist auch kein Jubelchor, keine fröhliche Hochzeit. Also auch diese Pflicht zu verfolgen, alle erwarten, dass wir heiraten, okay, dann tun wir das halt. Ja, das ist eine Einstellung, eine Situation, ein Lieto fine, was man aus den anderen Opern nicht kennt. Ich würde eine Sache auch betonen, das ist jetzt nicht unsere Interpretation oder meine oder eine Interpretation von dem Regisseur, das ist in der Musik. Ja? Das haben wir jetzt nicht irgendwie, wie man das heutzutage in der Oper oft macht. Das Wichtigste ist die Vision des Regisseurs und der Vision wird die Musik angepasst. So ist das nicht. Das ist einfach in der Musik geschrieben. Ja? Das ist keine Manipulation jetzt.